zur Predigt. Da weint schon jemand über die Predigt, die ich halten werde, hoffentlich nicht. Ich will mit euch, vielleicht kann man das auch umstellen. Da sind wir schon. Sehr gut. Ich möchte mit euch gerne 2000 Jahre zurückgehen zu einem Schabbat-Gottesdienst, den ich überschrieben habe, Heilung von verdorrten Körperteilen. In dieser Geschichte, die die meisten von uns irgendwo schon mal gelesen haben, weil die ist dreimal in der Schrift wiederholt, bei den Synoptikern, bei Matthäus, Markus und Lukas wird diese Geschichte erwähnt, deswegen scheint die besonders wichtig zu sein. Dort kamen Pharisäer zusammen und Schriftgelehrten. Ich lese nachher den Text noch. Die Schriftgelehrten, das waren so die klassischen. Bin ich nicht richtig drin, oder? So, jetzt nehme ich euch nochmal mit zu den Schabbat-Gottesdienst. In der Geschichte, die ich gleich lesen werde, die ich zusammengestellt habe aus den drei Evangelien, habe ich eine Geschichte raus zusammengepuzzelt. Da waren Pharisäer, Schriftgelehrte vorhanden. Und Schriftgelehrte konnte damals jeder werden, der sich nur intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Das waren die Leute, die jeden Tag ein Stück in der Bibel gelesen haben, die darüber diskutiert haben, die regelmäßig in den Hauskreis kamen, die theologische Fragen erörtert haben. Das war also nicht ein Examen, wo du nachher ein Papier kriegst. Also ich würde heute sagen, Schriftgelehrten könnten die meisten von uns auch sein, die treu in der Bibel forschen und lesen. Dann waren wahrscheinlich seine späteren Jünger mit dabei. Die Frauen saßen wahrscheinlich auf der Empore, weil sich das damals so gehörte. Und Jesus war mittendrin. Und natürlich dieser behinderte Mann, von dem ich gesprochen habe. Am Anfang wurde aus der Tora gelesen. Ich habe hier so eine Rolle nochmal als Bild mit reingenommen. Und dann danach kam vielleicht die Haftara. Nochmal die Schriftlesung von den Propheten. Zum Beispiel könnte sein, dass der Jesaja-Text verlesen worden ist danach, wo geschrieben steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den Klimpen doch nicht auslöschen. Dann kamen Verheißungen von den Propheten, die gelesen wurden. Und dann gab es die Lehreinheit. Und in der Geschichte, die ich jetzt gleich lesen werde, wird Jesus zur Lehre aufgefordert und darf drin lehren. Das ist ganz besonders wichtig. Also wenn Jesus heute hier wäre, ich hätte so ein paar Lehrfragen, die ich ihm gerne stellen würde. Ich würde sagen, Jesus, sag mal, kann man in den Himmel kommen, auch ohne Übergabegebet? Eine gute Frage, oder? Ich würde ihn fragen, sag mal, darf ich als Christ in eine Disco gehen? Oder in die Sauna? Wäre eine interessante Frage, nicht? Oder ich könnte die Frage stellen, sag mal, da hatten wir uns im Hauskreis drüber unterhalten, sind Tattoos bei Christen erlaubt, ja oder nein? Wäre ja eine interessante Frage. Oder darf man im Lobpreis als junger Mann mit einer Kappe vorne stehen? Ich sehe schon, hier haben wir einen Traditionalisten, aber ich sagte, wenn Jesus jetzt hier wäre, der würde dich zur Brust nehmen. Dann wäre es die Frage, Herr Jesus, wie siehst du das? Darf man sich verbrennen lassen am Ende des Lebens in Urne oder muss ein Sarg her? Interessante Frage, nicht? Also ich hätte da noch so ein paar, darf man am Sonntag Wäsche aufhängen? War bei uns am Land, war das ganz schlimm. Wenn du die Wäsche aufgehangen hast am Sonntag, war es ein Dorfgespräch. Dann darf man Blutwurst essen. Gute Frage, nicht? Oder wie ist das? Frauen sollten in der Gemeinde schweigen und ein Kopftuch tragen. Und dürfen Kinder zum Abendmahl? Versteht ihr? Jede Menge Fragen, die ganz wichtig sind, dass die von Schriftgelehrten untereinander ausgetauscht werden in der großen Freiheit und dass man in der Schrift forscht, wie es sich verhält. Ich meine, ich könnte noch mehr zusammentragen, lasse ich aber jetzt, weil ich will ja zum eigentlichen Text kommen, weil Jesus kommt dorthin am heiligen Tag, am heiligen Schabbat und wird herausgefordert zu lehren. Und der Schabbat war ganz besonders wichtig, weil er von Gott eingesetzt war zum Segen für jeden, der ihn hält. Der war nicht geschaffen, dass man den Hund spazieren führt, durch den Wald joggt oder lange Zeit beim Bäcker steht, sondern war dafür geschaffen, dass ich in der Gegenwart Gottes mich freuen darf über das Geschenk, das er mir gemacht hat zum Leben. So, und da setzt das jetzt ein. Das war die Tradition, man kann das nochmal nachlesen, über den Segen, der da drin verborgen liegt, indem wir Jesaja 58 vom heiligen Schabbatfasten hineingucken und kann drin lesen, will ich jetzt nicht benennen, kann man nochmal nachlesen. Aber da kommt Jesus jetzt hinein und dann trifft er auf Leute, die diesen Schabbat ganz hoch in der christlichen, nee, das kann man ja noch nicht sagen, in der jüdischen Tradition ganz oben angesiedelt haben. Wo man sagt, okay, wenn du den hältst und alles richtig machst, kommst du in den Himmel, andererseits nicht. Aber jetzt zu dem Text, sonst rede ich zu viel drumherum. Ich gucke. Ich fange an, wie gesagt, ich habe es aus den drei Evangelien zusammen, kontinuierlich zusammengestellt. Immer die Bibelstellen, wenn ich gesprungen bin, auf einen anderen Text, weil jeder dieser drei Schreiber hat aus unterschiedlichen Blickpunkten bestimmte Dinge benannt und die in sich wichtig sind. Deswegen ist es manchmal sehr wichtig, dass man auch in den Synoptikern von A nach B nach C die möglichen Betrachtungsweisen liest. Ich fange an mit Matthäus 12. Und er ging dort weiter und kam in ihre Synagoge und lehrte dort. Habe ich einen Punkt vergessen. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte rechte Hand, wird es bei Lukas genauer beschrieben. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten auf ihn, ob er am Schabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Schabbat zu heilen? Ja, aber er kannte ihre Gedanken. Er sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Schabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Und Jesus sprach zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und zu dem Menschen sprach er, strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Und dann gab es den Stromausfall. Jetzt muss ich doch wieder zurück. Ich will den letzten Satz nämlich auch lesen. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Teil 1. Habe ich genannt, die verdorrten, geteilten Herzen. Darum ging das ja eigentlich. Die waren gefangen in ihrer theologischen Aussage. Wenn du den Schabbat nicht heiligst, wenn du den Sonntag nicht heiligst, wenn der Samstag, muss man sagen, wenn du am Sonntag nicht in den Gottesdienst gehst, dann ist das nichts. Dann kommst du nicht in den Himmel. Das ist ganz besonders wichtig, sonst fließt jeder Segen. Ich meine, in gewisser Weise wäre das gut, wenn das heute mal wieder mehr gelehrt würde. Dann wären die Kirchen nämlich am Sonntag voll und nicht leer. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das war ihre ganze Denkstruktur. Sie waren gefangen in ihrer theologischen Meinung, die war wichtig. Ich habe ja gerade mal so ein paar Dinge genannt, die dem einen oder anderen von uns in seiner Erziehung, in seiner Schrifterkenntnis und so weiter absolut wichtig sind. Und Jesus schaut sie an und versteht, weil sie meinen, wenn die alles, was sie da drin richtig machen, dann wird der Segen Gottes automatisch fließen. Klartext. Wenn du jeden Tag richtig in der Bibel liest, wenn du jeden Tag die ganzen Gebote alle hältst, wenn du richtig fromm bist und so weiter, dann wird automatisch Segen fließen ohne Ende. Wenn das so wäre, hätte Jesus nicht kommen brauchen. Jesus ist gekommen für Menschen, die sagen, ich sehe das zwar richtig an mit dem Schabbat, ich sehe das richtig an, dass man sonntags zum Gottesdienst gehen sollte, dass man in der Anbetung leben sollte, dass man in der Schrift forschen sollte. Das ist alles wichtig, das ist alles absolut gut, aber das Heil kommt nicht daher. Und hier springe ich in unsere Ehe rein. Wenn wir alles richtig gemacht hätten mit unserer ganzen Ehegeschichte, wenn ich immer mit meinen Gedanken treu gewesen wäre, wenn ich nie hinter einer anderen Frau hergeguckt hätte, wenn ich es immer geschafft hätte, jeden Abend hinzugehen und zu sagen, vergib mir, ich war nicht richtig. Wenn ich auf meine eigene Rechte verzichtet hätte, wenn ich alles richtig gemacht hätte und würde ein Buch schreiben und sagen, leb danach und du schaffst die 50 Jahre auch. Wäre vielleicht ein Flop, weil die Leute nach zwei Seiten wüssten, schaffe ich sowieso nicht. So kommt Jesus auf diese Erde und das Erste, er begegnet diesen Schriftgelehrten, diesen Pharisäern, er kennt ihre komischen Gedanken, sagt, man muss alles richtig machen, nur dann wirst du von Gott angenommen. Er sieht ihr Herz an und er ist zornig und traurig, weil dann hätte er nicht kommen brauchen. Dann hätte er sagen können, macht alles richtig und dann wird es schon werden. Aber wenn ich die junge Mannschaft hier sehe, ihr habt ja noch ein paar Jährchen vor euch, aber ich kann euch sehr ernüchtern. Ich bin jetzt über 70 Jahre alt und ich übe immer noch. Und wenn ihr wüsstet, wie oft ich versagt hätte in meinem Leben, nämlich das Einzige, was wirklich in meinem Leben steht, Gott war immer treu. Ich war komisch, ich war untreu. Ich habe versucht, gut zu leben, aber ich habe es nicht geschafft. Und das ist das, was Jesus ihnen sagt. Gebt mal Acht, euer Herz ist geteilt. Ihr lebt auf der einen Seite unter dem Gesetz. Das ist wichtig, um zu Dinge zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Aber damit kriegst du keine Gerechtigkeit hin, kannst du im Römerbrief durchlesen. Und er möchte ihnen so gerne sagen, gebt mal Acht, dein geteiltes Herz müsste geheilt werden. Nicht, ich tue Recht und scheue niemanden ist das Richtige, sondern seine Gnade ist das Richtige. Nicht dein politisch richtiges Denken, nicht deine familiäre Situation, nichts dergleichen kannst du hinzutun. Nämlich sonst wäre Jesus nur ein christlicher Sozialarbeiter. Aber er ist der Erlöser und der Retter, der gekommen ist. Und darüber lehrt Jesus und macht es anschaulich ohne Ende. So, das Erste ist, er ist gekommen, um zerbrochene, geteilte Herzen zu heilen. Dass wenn du katholisch groß geworden bist, der Katholizismus rettet dich nicht, egal welche Aussagen Papst macht. Wenn du Lutheraner bist, egal welche Luther-Zitate du rausziehen kannst und danach leben kannst, du kannst es knicken, das macht nicht selig. Wenn du Pfingstler bist und kannst in Zungen sprechen, aber nicht aus der Gnade lebst, kannst du alles knicken. Und ich will lieber in der Gnade leben und in Zungen sprechen. Ich will katholisch sein, dem Kanon verpflichtet. Ich will orthodox sein, in dem Grundlagen verliegen sein. Ich will echter evangelischer sein, dem Evangelium verhaftet. Aber ich will nicht sortieren. Ich will mit ungeteiltem Herzen vor Gott kommen und wenn mein Herz geteilt ist, weil ich so erzogen worden bin, weil ich so viele Sachen an verschiedenen Stellen geglaubt habe, ich möchte kommen und mein Herz heilen lassen. Ich bin ja in der Gemeinschaftsbewegung groß geworden und wenn man bei uns dann sonntags nachher nach dem Gottesdienst in eine Gaststätte gegangen ist, um zu essen, du wurdest am nächsten Sonntag verlesen, dass du schon fast in der Hölle landen würdest, wenn du das nicht abstellst. Versteht ihr, wir sind oft so komisch unterwegs, so geprägt. Und hier kommt Jesus und verkündet Freiheit, indem er zur Heilung gekommen ist. Losgelöst von der Gnade Gottes wird es nicht gehen. Und ich habe noch einen interessanten Bibelvers dazu gefunden, der mich dann so bei den Recherchen aufgeschreckt hat. Auch das wird ja immer mal wieder im Bibelkreis diskutiert. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es gibt ja Leute, die nehmen die Schrift sehr wörtlich, nicht? Insbesondere wenn es um die Frauenfrage geht, nehmen es viele ganz, ganz wörtlich, was Paulus alles gesagt hat. Nicht verkehrt. Aber wenn ich diese Schriftstelle wörtlich nehme, dann wären hier lauter Handamputierte im Gottesdienst. Ich glaube, dann würde hier vorne so ein Hackbeilklotz stehen und würden sonntags als erstes mal Amputationen durchführen. Versteht ihr? Manche Schriftstelle, die muss man viel tiefer lesen, als dass man sie Wort für Wort umsetzt. Sondern hier geht es um die Herzenshaltung. Wenn dein Herz geteilt ist, nicht mehr ungeteilt von der Gnade lebt, dann kannst du es komplett vergessen. Dann wird es nicht gehen. So komm zu ihm und lass dich heilen. Das war seine Botschaft im Schabbat-Gottesdienst. Aber es gibt ja das Fallbeispiel. Jesus hat ja nicht nur mit Worten gelehrt. Und auch hier wieder, der Bibeltext in Matthäus fing ja damit an. Und siehe, schau genau hin. Es ist ganz besonders wichtig, was ich jetzt tue und was ich sage. Sieh genau hin. Und dann wird dieser Mann nach vorne geholt, in die Mitte gestellt, dass jeder das sehen konnte. Ein behinderter Mensch. Jesus hat nicht erklärt, es war ein Arbeitsunfall. Er hat nicht erklärt, falsch geboren. Er hat nicht erklärt, selbst schuld oder haben andere ihn verstümmelt. Ist er aus einer Kneipenschlägerei komisch hervorgegangen? Nichts dergleichen. Die Frommen könnten auch sagen, okay, das ist ein Stück Gerichtsurteil und hätten sich dabei vielleicht auf erste Könige berufen, wo der eine König auf dem Altar steht und dann entsprechend selbst opfern will. Jerubin, wie hieß er, jetzt muss ich jetzt wieder gucken, einer der komischen Könige. Und dann kommt ein Prophet da vorbei und sagt, gib mal Acht, weil du hier Gott nicht die Ehre gibst, weil du auf dem Fremd auf dem Altar opferst, wirst du Gericht über deinem Leben haben. Und der König kriegt einen dicken Hals, streckt seine Hand aus und sagt, er greift diesen Propheten und macht ihn alle. Und im gleichen Moment verdorrt er seine Hand. Ach, haben die gedacht, das ist Gericht. Der hat es verdient, der hat krumme Sachen gemacht, deswegen hat er eine krumme Hand. Ich weiß nicht, wie es ist, aber Jesus holt ihn hervor und begegnet ihm. Die verdorrte Hand und siehe, schau hin, körperlich behindert. Vielleicht ist der eine oder andere heute hier, die Hände sind noch alle in Ordnung, aber vielleicht hast du eine andere ein körperliches Defizit. Oder du sagst, damit traue ich mich gar nicht richtig in die Öffentlichkeit. Vielleicht stehst du hier und sagst, ich schleppe schon, wer weiß, wie lang diese und jene Krankheit mit mir rum. Heute ist eine gute Gelegenheit, Jesus ist da. Wir werden nachher beten, dass er, der große Gott, seine Hand ausstreckt und berührt und heilt. Ich glaube, dass Gott es tun kann, heute, hier und jetzt. Die verdorrte, sichtbare Hand. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Teil, die unsichtbaren, verdorrten Hände, wenn die Seele krank ist. eine verdorrte Hand, ich nenne das mal Depression. Sie kommt ungefragt zu dir. Manchmal kann man einen Grund ausfindig machen, aber manchmal kommt es ungefragt. Die Einsamkeit, eine gebrochene, verdörrte Seele, vielleicht sogar, dass ich zynisch geworden bin, dass ich nicht mehr normal mit Leuten reden kann, ohne über schlimme Politik, über schlimmes, über Preiserhöhungen an der Tankstelle und so weiter zu diskutieren. Dass Dankbarkeit aus meinem Leben verschwunden ist, weil ich alles nur noch mies sehe. Und da hat man ja genug Gelegenheit, kriegst du ja permanent geliefert. Und du merkst nicht, wie deine Seele auf einmal richtig abgewürgt wird und du komisch wirst. Und je komischer du wirst, umso mehr ziehen sich Leute von dir zurück. Und dann hast du ein zweites Problem, dann bist du einsam. Ich bin lieber mit Leuten zusammen, die mit Dankbarkeit umgehen, die fröhlich sind, die meiner Meinung sind. Ja, das ist wunderbar. Aber es gibt so Leute, wo ich sage, Herr, kannst du nicht wie bei Rotte Cora den Boden aufmachen, wenn die vor mir stehen? Wo du freiwillig auf die andere Straßenseite gehst, wenn du sie siehst und sagst, hoffentlich haben die mich nicht gesehen. Verstehst du? Wo ich auf einmal merke, meine Seele ist eigentlich komisch. Die ist verkümmert. Dabei sagt doch Jesus gerade, die brauchen dich ganz besonders, die auf der anderen Straßenseite stehen. Geh doch mal zu ihnen hin. Die haben noch nie ein fröhliches Wort heute gehört. Ich saß diese Tage mit jemandem zusammen, der auch wieder vom Benzinpreis angefangen hat, dann bei der Krankenkasse und was nicht alles da ist. Und ich habe gesagt, ist eigentlich erstaunlich, ich dusche mit Trinkwasser. Ist das ja mal aufgefallen? Wir duschen mit Trinkwasser. Es gibt ganz wenig Länder auf der Welt, wo du das kannst. Da musst du vorher desinfizieren, bevor du unter die Dusche bringst, weil du wahrscheinlich mehr Bakterien hast, wenn du geduscht hast. Verstehst du? Ich habe gesagt, ich mache den Kühlschrank auf und da ist was drin. Ja, aber. Ich sage, nee. Guck mal, bei dir in der Wohnung ist es warm. Ja, aber. Ich sage, ja, und wir haben Frieden. Ja, aber. Versteht ihr? Manchmal ist dieses Ja, aber, wenn wir das mit Liebe weitergeben, jemanden herauszuholen und zu sagen, du bist mit einer verwundeten Hand, deine Seele ist krank geworden über den Nöten dieser Welt und Jesus fragt nicht, warum und wieso und weshalb. Er ist gekommen, zu heilen, zu verbinden und wieder zurechtzubringen. Die unsichtbare, verdorrte rechte Hand. Dabei hatte Gott so viel über die rechte Hand in der Schrift gesagt. Lohnt sich mal, eine Bibelrecherche zu machen, was er über die rechte Hand sagt. Der Herr behüte dich. Der Herr ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dachte ich, der Schatten über meiner verkrüppelten Hand ist er, um sie zu heilen und zurechtzubringen. Ich bin der Herr, dein Gott, so steht es im Jesaja. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich halte dich bei deiner rechten Hand. Gott will deine verdorrte Hand anfassen. Er will sie heilen und er will sie neu machen. Von deiner Seele, von deinem Herzen und vielleicht auch von deinem Körper. Ganzkörperheilung ist ja heute irgendwo in. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, wie macht er das? Ich kann ja viel darüber reden und du sagst, naja, Paul ist ja gut, ich verstehe das, muss da nicht drin rumwühlen. Aber ich möchte mit euch in diese Geschichte hineingehen. Das Erste, er sagt zu dem Mann mit der verdorrten Hand, komm, steh auf. Und wenn wir nachher beten, dann wird die eine Frage sein, wenn du wirklich Hilfe von ihm haben willst und er hier ist, dir bleibt nichts anderes übrig zu sagen, Herr Jesus, ich will das, ich stehe vor dir auf. Eigentlich ganz einfach, nicht? Aber jeder von uns weiß, wenn der Heilige Geist heute zu dir gesprochen hat und du sagst, naja, das wird schon irgendwie gehen. was in deinem Gefühlsleben dann abgeht, vor allem wenn er der Zweite noch sagt, komm, steh auf und stell dich in die Mitte. Herr Jesus, so krank bin ich nicht. Versteht ihr das? Ich kenne das sehr genau. Ich weiß, wie die Gegenwart Gottes kam in Duisburg in einem Zelt, wo mich keiner stande und der Prediger hat über Himmel und Hölle und über Rettung gepredigt und ich saß ganz hinten, weil ich sitze immer hinten, nicht weil ich ein Raucher bin und zwischendurch mal raus muss, sondern ich habe hinten gesessen, dass wenn es komisch wird, dass man sich absetzen kann. Ohne dass das auffällt. In der ersten Reihe ist ja blöde, wenn du dann aufstehst und sagst, jetzt muss ich da durch. Und dann wusste ich, er sagt, so, wer jetzt Rettung will, der soll nach vorne kommen. Dann, mich kannte ja keiner da, aber es war trotzdem peinlich ohne Ende. Ich hätte sitzen bleiben können und sagen, ah, der Herr sieht überall, er sieht mein Herz, er weiß, wie ich denke. Kennt ihr solche Gefühle? Wenn von vorne so eine Aufforderung kommt, wer jetzt Hilfe braucht, der soll nach vorne kommen. So, ich bin schon fünfmal nach vorne gekommen. Bei mir hat er nie was getan. Warum denn das sechste Mal? Vielleicht ist er das siebte Mal. Ich kenne diese Gefühle. Und vielleicht hat es damals auch so eine Rolle gespielt. Deswegen kommt er und sagt, komm, komm nach vorne, stell dich in die Mitte. Wahrscheinlich, dass die anderen alle beten sollten. Vor allem die Frauen am Balkon. Die sahen das ganz deutlich. Die sahen, die können ja, die sind oft besser im Beten wie wir Männer. Dann hat die Gemeinde vielleicht in der Fürbitte gestanden, ja, Herr Jesus, jetzt bitte ein Wunder, jetzt Jesus, bitte ein Wunder, jetzt Jesus, bitte ein Wunder. Der Mann braucht das. Das war ja damals nicht so, ne, wenn du die Hand kaputt hattest, du hattest ja noch eine freie. Das war nicht nur bei der Toilette irgendwie komisch, wenn du nur eine Hand hattest. Sondern du warst arbeitslos, weil du brauchtest beide Hände. Du gab ja nur im Prinzip Handel und gab Landwirtschaft, was anderes gab es ja nicht, vielleicht noch Zimmermann. Mach das mal mit einer Hand. Ich habe mir jetzt neulich meinen Daumen verstaucht, war die linke Hand, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe festgestellt, wie oft ich meine Hand brauche. Schau noch mal eben deine Hand, du hast zwei, nicht? Die sehen doch gut, ja? Aber vielleicht braucht deine Seele die richtige Hand. Er sagt, komm, stell dich in die Mitte. Und dann die Frage, streck deine Hand aus. Wenn du vielleicht gleich zum Segnungsteil nach vorne kommst, dann wirst du vielleicht gefragt, weswegen bist du denn hier? Na, der Herr weiß schon. Diesen Spruch kenne ich schon. Bin ja lang genug Pastor. Ja, vielleicht sagt er, du solltest umkehren, weil du in Sünde lebst. Ja, der Herr weiß schon. Er sagt, wie heißt denn die Sünde, die du gemacht hast? Ja, der Herr weiß. Ja, sage ich, aber ich nicht. Ich kann doch nicht richtig beten, wenn ich das nicht weiß. Beichte. Streck deine Hand aus und leg die Karten auf den Tisch. Mich beschäftigt es mehr denn je in der letzten Zeit, dass wir viel Segen nicht erhalten, weil wir nicht mehr bereit sind, einander unser Vergehen zu bekennen. Wir können das pauschal sagen. Wenn ich jetzt bei unserer Ehe nochmal anfange, ich habe mal hinter den Frauen hergeguckt und wer mir den Augen begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Ja, ich meine, dann habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Das kann man sehr pauschal sagen. Aber es wäre dann wichtig zu sagen, das passiert mir immer wieder, ich will das nicht. Herr Jesus, bitte heil mich. Ich bekenne, dass ich hier eine Macke habe. Wie ist es, wenn wir wirklich bereit sind voreinander? Merkt ihr, das ist im Gottesdienst nur ganz schwer möglich. Aber vielleicht in einem sehr intimen Kreis, dass du dir jemanden suchst, wo du regelmäßig hingehst und sagst, so ist das mit meinem Leben. Die Hand ausstrecken, letzten Endes aber auch zum Herrn Jesus hin und sagen, Herr Jesus, ich will deine Hand wieder anfassen, dass du mich führen und leiten kannst. Und ich weiß, hier sitzen einige, die sind mit der Hand am Herrn Jesus durch die Welt gegangen. Und dann wurde es draußen sehr interessant in der sogenannten Welt. Und dann hat man sich losgerissen von dieser Hand. Jeder, der mal Kinder großgezogen hat, der weiß, man kommt an eine große, belebte Straße, du hast das Kind an der Hand. und drüben ist der Eisladen. Das ist dann wie ein Dackel, der drüben auf der anderen Seite eine Wurst sieht. Der will rüber, von der Leine los. Und dann reißt man sich schließlich von der Hand los und rennt los über die Straße und dann vielleicht kommt der Unfall hinterher. Das haben einige erlebt. Die sind gescheitert, aber der Herr Jesus kommt auf die andere Straßenseite und sagt, gib mir doch deine Hand wieder. Ich will deine Hand nehmen, ich will dich berühren, ich will dich heilen, ich will dich gesund machen. So, es gibt nichts, was der Herr Jesus dir heute nicht vergeben kann, wo er dich nicht heilen kann, wo er dir nicht Kraft und neues Leben schenken kann. Wo er dir vielleicht eine theologische Meinung nochmal korrigieren kann und sagt, Gesetz ist gut, ist wichtig, dass es weißt, aber das rettet nicht, sondern die Gnade vom Herrn Jesus, dass du heute die Gnade ganz neu nimmst. Nichts habe ich zu bringen, so steht es in dem alten Lied. Alles, Herr, bist du. Eigentlich drei ganz einfache Schritte von der Heilung einer rechten Hand, von der Heilung eines verletzten Herzens, von der Heilung vielleicht von einem gebrochenen Herzen. Wir werden gleich das Lobpreisteam hier vorne haben und nehmen einfach eine Zeit mit Lobpreis und Anbetung. Und wenn es irgendwo ein Stück Sinn gemacht hat von dem, was in der Schrift zu dir rübergekommen ist oder durch meine bescheidene Auslegung, dann kommst du nach vorne. Wir werden hier mit einigen Menschen sehen, werden Hände auflegen und beten, dass die verdorrten Hände gerade gemacht werden. Dass du vielleicht ganz neu das Heil in Jesus auffangen kannst, aufnehmen kannst, dass deine Seele berührt wird oder du vielleicht sogar am Körper so berührt wirst, dass du rausgehen kannst. Das hat der Herr gemacht. Absolut genial. Risiko, danach sollte man dann anders leben, aber das wäre ein anderes Thema. Jetzt Lobpreisteam, kommt. Ich werde nochmal beten, dass nur das hängen bleibt, was wirklich wichtig ist. Herr Jesus, hier stehe ich mit dem Mikro in der Hand und eigentlich bei meinem untreuen Lebenswandel, den ich immer wieder an den Tag gelegt habe, müsste sie entfernt werden, damit ich in die Ewigkeit eingehen kann. Aber ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst und meine Hand heilst, dass ich mit gesunden Händen in die Ewigkeit kommen kann. Und ich bete für alle, die am Körper momentan gebeutelt sind, dass du sie heute berührst. Ich bete für die, deren Seelen verdorrt sind über den schlimmen Nachrichten unserer Zeit. Ich bete, dass du heute Seelen berührst, dass sie wieder mit Hoffnung in diesen wirren Tagen unterwegs sind, dass sie Hoffnungsträger sein können. Und ich bete für uns, die wir vielleicht an manchen Sachen theologische Erkenntnis überhöht weitergeben und meinen, damit würde Gerechtigkeit geschaffen, dass wir unter deine Barmherzigkeit kommen, dass du uns die inneren Augen für dein Heil wieder ganz neu öffnest. Dass wir in der Gnade leben und in der Gnade sind. Komm, Heiliger Geist, wenn wir jetzt beten, diene du uns. Mach Jesus groß unter uns. Amen.